Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier meldet sich im Bürgerfunk von Antenne Münster die Klasse 8a der Geschwisterschule Realschule Kinderhaus. In einem einwöchigen Radioprojekt haben wir für Sie ein einstündiges Radioprogramm zum Thema Ungerechtigkeit zusammengestellt. Ungerechtigkeit, egal in welcher Form und Situation, hat wahrscheinlich jeder schon einmal erlebt oder empfunden. Aus diesem Grund hat sich unsere Klasse mit diesem Thema in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen befasst, sodass Sie im Verlauf des Abends einen Einblick in die verschiedensten Ungerechtigkeiten bekommen.
Durch die nächste Stunde werden Sie Selin Okumus und Nicolas Labno durch das Programm begleiten. Ungerechtigkeit und Schule. Wahrscheinlich hatte jeder von Ihnen während seiner Schulzeit schon einmal das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein. Hierzu haben unsere Mitschüler Sarah Farah, Dražen Babic und Delovan Osman die Schüler und Lehrer der Geschwisterschau Realschule in einer Umfrage befragt.
Wurdest du von einem Lehrer schon mal ungerecht behandelt?
Also ich selber wurde noch nicht ungerecht behandelt, aber ich habe das schon mal miterlebt, dass manche Schüler ungerecht behandelt wurden. Zum Beispiel, wenn sie Tadel bekommen oder rausgeschickt werden, haben sich viele Schüler beschwert über ihren Lehrer, aber mir selber ist das noch nie passiert.
Wurdest du schon mal von einem Lehrer ungerecht behandelt?
Ja, also ich habe mal einen Tadel bekommen und der andere, der hat halt gar nichts bekommen, obwohl das halt schlimmer war.
Das wird sicherlich schon vorgekommen sein, aber ich hoffe jedenfalls, dass ich keinen bewusst ungerecht behandelt habe. Das lässt sich nie ausschließen, dass man jemanden ungerecht behandelt.
Also hatten Sie schon mal diese Situation?
Hatte ich schon. Im Nachhinein sieht man dann Situationen anders. In der Situation habe ich das natürlich nicht bewusst so gemacht.
Ja, sehr oft. So in der Woche bestimmt 3-mal. Er hat es, glaube ich, auf mich abgesehen. Immer wenn andere laut sind, werde ich ermahnt.
Ich glaube, dass es so ist, dass man einige Situationen im Nachhinein aus dem Unterricht vielleicht auch anders beurteilen würde. Sicherlich habe auch ich da schon mal den einen oder anderen Schüler ungerecht behandelt, wenn es vielleicht um mehr Unterrichtsstörungen geht oder Ähnlichem.
Nicht, dass ich wusste. Und falls ja, in
Ungerechtigkeit bedeutet auch, einzelne Personen und Gruppen aus der Gemeinschaft auszugrenzen. Ein immer noch sehr aktuelles Thema ist Mobbing, zu dem auch wir schon einige negative Erfahrungen an unserer Schule gemacht haben und mit dem sich unsere Mitschüler intensiv beschäftigt haben.
Mobbing ist an manchen Stellen schwer zu verarbeiten. Man fühlt sich nicht akzeptiert und alleingelassen. Man denkt nach, wieso Menschen sowas machen. Ob sie Freude daran haben, Menschen solchen Schmerz anzutun. Ich habe erlebt, dass ein Freund von mir sich, weil er gemobbt wurde, umgebracht hat. Ich war auch fast so weit, da es sich bei mir um 7 bis 8 Jahre Mobbing handelte. Doch irgendwann ändert sich alles und durch psychologische Hilfe verkrafte ich das sehr gut.
Mobbing ist ein sehr verbreitetes Thema in den Schulen Münsters. Fast jeder dritte Schüler wird ein Opfer von Mobbing. Mobbing bedeutet, anderen Menschen ständig bzw. wiederholt und regelmäßig zu schikanieren, zu quälen und seelisch zu verletzen. Mobbing kann man aber nicht direkt verhindern, weil die Täter immer wieder neue Opfer finden können. Aber in Schulen führen meistens die Sozialpädagogen, Lehrer oder auch die Schulleitung Anti-Mobbing-Strategien, sagt der stellvertretende Schulleiter der Geschwisterschau Realschule in Münster, Tobias Regenbrecht.
Wir reagieren auch immer sehr schnell auf Mobbingfälle.
Was tun Sie dagegen?
Zum einen führen wir dort sehr deutliche Gespräche mit den betroffenen Schülern. Das heißt, wenn das bekannt wird, dass es Schüler gibt, die mobben, dann werden die sehr deutlich zur Rede gestellt und denen ganz klar auch die Konsequenzen und die Grenzen aufgezeigt. In der Regel verstehen die dann auch den Umgang damit. Dann haben wir auch ein Konzept natürlich, was Anti-Mobbing-Strategien angeht. Es gibt ja auch ein Sozialtraining in den Klassen, um von vornherein also solche Fälle auch zu vermeiden.
Insgesamt glaubt er aber nicht, dass Mobbing ein großes Problem an seiner Schule ist.
Ich glaube, das hält sich hier ganz im Rahmen. Auch. Also es ist nicht übermäßig viel, das ist nicht der Fall.
Anders als Herr Ringbrecht finde ich, dass hier in der Schule viel gemobbt wird. Es ist fast immer so, dass es in einer Klasse immer eine Person gibt, die gemobbt wird. Auch ist es oft der Fall, dass ältere Schüler, die sitzen geblieben sind und dann in jüngere Klassen kommen, eine bestimmte Person mobben. Da sie dann schon oftmals viel mehr Erfahrung haben, finden sie genau die Schwachstellen an Personen. Diese nutzen sie aus, um die Person zu mobben. Oft ist es auch dann so, dass die Klasse dann hinter den Älteren steht und hilft, den Schwächeren zu mobben. Die schwächere Person bekommt dann oftmals viele Probleme, zum Beispiel psychische oder Kopfschmerzen und immer so weiter. Diese sind dann aber schwer zu lösen.
Ich finde auch, dass in unserer Schule viel gemobbt wird. In fast jeder Klasse wird gemobbt, meiner Meinung nach. Natürlich nimmt das jeder anders auf, aber es gibt auch extreme Fälle. Bei uns gab es in der 5. Klasse auch so etwas, nur es war kein richtiges Mobbing, weil die niemanden verletzt haben und es nicht regelmäßig war. Jetzt in der 8. Klasse habe ich es auch schon vergessen.
Ich finde auch, dass auf unserer Schule viel gemobbt wird, aber in anderen Schulen wird viel mehr gemobbt als hier. Zum Beispiel in der Realschule, wo ich hier in Münster vorher gegangen bin. Viele Lehrer können nicht viel dagegen unternehmen, weil sie nichts mitbekommen oder unfähig sind, etwas zu machen. Schlimmstenfalls ignorieren sie oder bestrafen die Opfer. Am besten ist es, zu euren Eltern zu gehen oder zu der Person, die ihr am meisten vertraut, vielleicht eure Freundin oder Freund.
Findest du, dass an unserer Schule gemobbt wird?
Oh ja, sehr viel.
Also wo findest du das jetzt, in den Pausen oder im Unterricht oder bevor man in den Unterricht geht oder so?
Allgemein, also überhaupt in der Schule, auch in den Pausen, auch im Unterricht. Viele weinen ja auch in unserer Schule, ne?
Sind das jetzt die Älteren oder die Jüngeren?
Ich glaube eher die Jüngeren mobben sich, die Älteren sind ja vernünftiger.
Aber verhindert die Schule das?
Nein.
Hast du Erfahrung mit Mobbing?
Nein.
Hast du schon mal jemanden gemobbt?
Ja.
Und wieso?
Weil ich das früher für cool fand, aber heute finde ich das nicht mehr cool.
Wie habt ihr das gelöst?
Weiß nicht, gar nicht. Ich habe einfach aufgehört.
Findest du, dass an dieser Schule gemobbt wird?
Ja, eigentlich wenig. Also unsere Schule wird eigentlich nicht viel gemobbt. Manchmal so in einzelnen Klassen, aber das nenne ich jetzt nicht wirklich Mobbing, weil hier werden auch Leute eigentlich gar nicht so zusammengeschlagen oder so, sondern einfach, also ich habe es noch nicht mitgekriegt.
Okay, und hast du das aber jetzt schon erlebt, dass hier Leute irgendwie gemobbt wurden?
Ja, das schon.
Hast du erlebt, dass hier jemand gemobbt wurde?
So 5., 6. Klasse.
Und wie war das? Was ist da passiert?
Ja, da wurde sie halt geärgert und so. Ich bin nicht dazwischen gegangen, ich habe eigentlich mitgemacht.
Findest du, dass an unserer Schule gemobbt wird?
Ja.
Viel oder eher weniger?
Es geht, also jetzt nicht sehr viel, aber auch nicht jetzt so wenig.
Aber werden eher die Jüngeren oder die Älteren gemobbt?
Die Jüngeren.
Gibt es Gründe dafür?
Vielleicht, weil die neu in der Schule sind und nicht so aussehen wie die anderen, also die schon etwas weiter auf der Schule sind.
Bemerken die Lehrer und die Schule das?
Wir merken das schon, aber die machen nicht.
Und was glaubst du, warum die nichts dagegen machen?
Weil denen das vielleicht nicht interessiert oder weil das schon zu oft vorkommt und die nicht damit aufhören.
Glaubst du, dass Schüler auch lügen? Also wenn die jetzt jemanden mobben, dass sie einfach nur so lügen und sagen, nein, ich mobb den nicht und so?
Ja, klar.
Findest du, dass das oft bei uns in der Schule ist?
Ja.
Sie hörten einen Bericht von Anja Gottschalk, Nicole Bruchhäuser, Jessica Sigula, Emilia Lagmanski und Miriam Laubersheimer zum Thema Mobbing.
Selin, ganz ehrlich, alle Hauptschüler sind doch dumm, oder? Und wenn ich an die Gymnasiasten denke, wie arrogant sie sich uns gegenüber immer verhalten.
Vorsicht, Nico. Meinst du, dass man das so allgemein sagen sollte? Denk an das Thema der Sendung. Es geht um Gerechtigkeit. Findest du nicht, dass solche Vorurteile längst veraltet sind?
Selin, ich habe das doch nicht wirklich ernst gemeint. Wenn du daraus aber einen Beitrag machen willst, okay, hören wir uns mal an, ob die Lara Neufeld, Lina Arnholz und Selin Okumus uns ein wenig zu diesem Thema aufklären können.
Denken Sie, es gibt Vorurteile gegenüber Hauptschülern, Realschülern und Gymnasiasten?
Ja, es gibt immer Vorurteile.
Glauben Sie, das stimmt, dass Hauptschüler alle dumm sind und Gymnasiasten alle schlau?
Das will ich nicht sagen, aber es ist schon so natürlich, dass ein Hauptschüler in der heutigen Zeit einfach nicht das mitbringt, was es braucht, um eine andere Schule zu besuchen. Und das Niveau der Hauptschule in den letzten Jahren doch sehr, sehr stark abgerutscht ist.
Also denken Sie, die Vorurteile gegenüber den Hauptschülern stimmen?
In gewisser Weise schon, ja.
Hast du Vorurteile gegenüber Hauptschüler?
Nein.
Und wieso?
Weiß ich nicht, ich mag Hauptschüler eigentlich.
Denken Sie, es gibt Vorurteile gegen Hauptschulen, Gymnasien und Realschulen?
Ja.
Und was für welche wären das?
Dass Hauptschüler halt zum Beispiel nicht so schnell einen Job kriegen, dass da viele Ausländer sind, welche mit vielleicht nicht so einem guten Elternhaus.
Sehen Sie das dann auch so?
Ich denke, in einer gewisser Hinsicht stimmt's, ja.
Also, aber Sie denken auch, es könnte ein paar Ausnahmen geben?
Ja, das auf jeden Fall.
Okay, gut. Dankeschön.
Dankeschön.
Denken Sie, es gibt Vorurteile gegenüber diesen drei Schulen?
Für mich nicht, aber vielleicht für andere.
Und es wird ja oft behauptet, Hauptschüler wären dümmer als andere. Denken Sie, das stimmt?
Das ist sicher auch ein Vorurteil.
Und Sie haben auch schon oft Vorurteile über diese drei Schulen gehört, oder?
Nein, eigentlich nicht.
Siehst du, Nico, trotz unserer so modernen Gesellschaft, in der Toleranz eine große Rolle spielt, scheinen immer noch Vorurteile gegenüber den einzelnen Schulformen vorzuherrschen.
Dann wird es Zeit, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. Hey, Selin, wie nennen Polen ihre Kinder?
Ich habe keine Ahnung, sag.
Klaus.
Nico, findest du solch einen Witz nicht fehl am Platz? Wie kommst du auf so ein Vorurteil?
Selin, ich bin gebürtiger Pole und musste mich schon häufig solchen Vorurteilen stellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen unserer Mitschüler ähnlich geht.
Du meinst also Vorurteile gegenüber Ausländern? Mal sehen, was Kepa Turay, Ali Ikinci, Sajie Bhatti und Vitushan Arulanantam durch ihr Interview mit Mustafa Müller, seines Zeichens Kontaktbeamter für muslimische Institutionen bei der Polizei Münster, zu diesem Thema beitragen können.
Ich bin aufgewachsen in Kinderhaus zwischen den Hochhäusern und bin 42 Jahre und 20 Jahre bei der Polizei bereits. Hab die Realschule im Kinderhaus besucht. Nach einem erlernten Beruf habe ich bei der Polizei die Ausbildung begonnen. Meine Eltern stammen aus der Türkei ab. Den Namen Müller habe ich mir vor etwa 10 Jahren durch meine Frau angeeignet.
War es für Sie schwieriger, Polizist zu werden als für Deutsche?
Im Gegenteil, es war für mich leichter, weil ich hatte eine gute Schule hinter mir und hatte einen guten Beruf erlernt als Lkw-Schlosser, war dementsprechend gut erzogen. Ich konnte mich unterordnen, was viele Jugendliche zurzeit nicht können, wo die Probleme sind. Und habe auch Arbeiten erledigt, was andere nicht getan haben. Aber für mich war Disziplin sehr wichtig. Und durch meine Fremdsprache und dass ich mich über den Islam auskannte und zusätzlich in Deutschland aufgewachsen bin, das Deutsche und das Christentum kenne, hatte ich eigentlich nur Vorteile. Das hatte ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht erkannt.
Wurden Sie schon mal während einem Einsatz als scheiß Ausländer bzw. etwas anderes Diskriminierendes bezeichnet?
Also 20 Jahre im Dienst, ich war in Düsseldorf, in Bochum, Warendorf und seit 9 Jahren bin ich in Münster, habe ich 2 Erlebnisse gehabt. Es war ein ganz, ganz alter Mann in Bochum damals, schaute mich an, sagte, ich möchte gerne nicht von einem Türken angesprochen werden in Uniform. Ich habe gelassen reagiert. Weil Menschen in diesem Alter kann man nicht gerade ändern, sowohl auch Menschen unserer Herkunft, ob sie aus Anatolien, Balkan oder aus dem Nahen Osten stammen, ruhig geblieben, habe meine Maßnahmen bis zum Schluss noch durchgezogen, habe ihnen helfen können. Das war nicht so prägend. Einmal gab es hier einen in Münster, wo ich eine Jurastudentin aufgrund Verkehrsunfallflucht mit Alkoholeinwirkung eine Blutprobe anordnen wollte, wo sich der Vater vorgestellt hat und wollte die Tochter nicht herausgeben, die schon im Mitte 20 Alter war. Und hat bei mir gesucht, aufgrund, weil ich ja auch hartnäckig war, ich wollte sie mitnehmen, ich musste sie mitnehmen, wegen der Blutprobe, weil sie alkoholisiert war. Und er wollte halt meinem nächsten Vorgesetzten sprechen. Das habe ich dann auch so getan.
Was sagen Sie zu den Menschen, die Vorurteile gegenüber Ausländern haben?
Das sind Menschen, die nicht über den Tellerrand schauen können, sie sich ständig benachteiligt fühlen, die natürlich für ihre Miserien immer die Schuld bei gewissen Gruppierungen suchen müssen. Und wenn die Ausländer nicht wären, dann würden es für diese Menschen wahrscheinlich eher die oberen 10.000, die Reiche sein, warum sie dann vielleicht schlecht leben. Es wird immer einen Schuldigen geben, weil man die Schuld bei sich ja selber nicht sucht. Und ich sage mal, wenn man das Fremde verstanden hat, dann fürchtet man sich das auch nicht mehr. Wir haben mit vielen Problemen zu kämpfen, eure Generation umso mehr, weil zu dem Punkt ein Deutscher zu werden, ist ein ganz, ganz weiter Weg und integriert zu sein. Weil wir müssen erstmal mit den Vorurteilen gegenüber Ausländern kämpfen und gegenüber den Vorurteilen der Religion, des Islams. Aufgrund der Anschläge ab 1993 und der berühmte 11. September 2001 sind bis dato ganz viele Anschläge gewesen im Namen des Islams. Ich kann die Menschen auch verstehen irgendwo, dass sie Ängste haben. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass sie Vorurteile haben.
Auch zum Thema Vorurteile gegenüber Ausländern hat die Gruppe Passanten auf Münsters Straßen befragt.
Das fühlt sich nicht schön an. Also es ist immer scheiße, ausgeschlossen zu werden.
Es hält die Diskussion von wegen, das sind, die kommen hierher und die wollen nur die sozialen Systeme abgreifen.
Komisch, ne? Wenn man mit dunklen Haaren kommt, ausländisch aussieht, heißt ja nicht immer direkt, dass man aus dem Ausland kommt.
Ich bekomme es öfters vor, dass Leute sich ein Bild machen von anderen Personen, wenn sie aus anderen Ländern kommen, eine andere Hautfarbe haben.
Außerdem haben unsere Reporter mit Mubarak Nur über dessen Erfahrungen gesprochen.
Ich bin 22 Jahre alt, gebürtig aus Somalia und ich lebe seit 2001 in Deutschland.
Was arbeiten Sie?
Ich momentan versuche nach einem Studiumplatz. Vorübergehend habe ich nur einen Minijob beim Sicherheitsdienst.
Wurden Sie bei Ihrer Arbeit anders behandelt als die anderen Mitarbeiter?
Bei meiner Arbeit jetzt, beim Sicherheitsdienst zum Glück nicht, aber ich habe schon mehrere Kommentare bekommen von bestimmten Gästen, die halt in den Arbeitsorten waren, wo ich auch war. Die haben mich einfach nicht so freundlich aufgenommen wie die anderen Mitarbeiter, die zum Beispiel aus Russland kommen oder aus Polen, die mehr Ähnlichkeit mit den deutschen Bürgern haben als ich zum Beispiel.
Was halten Sie von Deutschen, die Vorurteile gegenüber Ausländern haben?
Deren Verhalten kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, jeder Mensch hat seine Rechte und man sollte niemanden diskriminieren, nur weil er andere Denkweise hat als andere oder anders aussieht. Also davon halte ich nichts.
Was kann man Ihrer Meinung nach gegen Vorurteile unternehmen?
Man sollte mehr Aufklärungsarbeiten tätigen. Es muss eigentlich von Politikern mehr kommen in dieser Richtung. Man sollte Diskriminierung aller Art, jegliche Art von Diskriminierung versuchen zu vermeiden, sei es religiöse Hintergründe oder aufgrund der Herkunft und so weiter. Also man sollte schon mehr Aufklärungsarbeit machen.
Wurden Sie während Ihrer Schulzeit oft mit Vorurteilen konfrontiert?
Nicht oft, aber schon passiert, genau. Es gab einige Vorfälle, wo ich mit rassistischen Biegen zu tun hatte.
Also auch, wenn es eventuell noch das ein oder andere Vorurteil gegenüber Ausländern zu geben scheint, wenn Sie das nächste Mal einem Polen auf der Straße begegnen, müssen Sie nicht gleich Ihr Geld verstecken.
Neben den Vorurteilen gegenüber Ausländern ist auch immer wieder Rassismus ein brisantes und sensibles Thema in der Gesellschaft, welches für Ungerechtigkeit sorgt. Zum Glück leben wir mittlerweile in einer Gesellschaft, in der Rassismus von der Mehrheit der Menschen nicht mehr toleriert wird. Wie die Münsteraner mit diesem Thema umgehen und darüber denken, hat die Klasse 8a in einer Umfrage für sie versucht einzufangen.
Rassismus ist Diffamieren von Menschen, die nicht aus dem Land kommen, in dem sie gerade wohnen. Und was könnte man dagegen tun? Bildung, Aufklären, Integration.
Rassismus ist scheuert. Gibt's gar nicht. Also wir sind alle gleich, wir sind alle so geboren. Und dagegen tun, ja, versuchen die richtige Partei zu wählen.
Wir sollen uns alle vertragen.
Also ich denke, dagegen könnte man so Aufklärungskampagnen machen. Man solchen Leuten sagt, dass es nicht geht.
Nach ersten Eindrücken von der Straße hören wir nur noch ein Interview zu diesem Thema mit dem Vorsitzenden des Integrationsrates der Stadt Münster, Spiridon Paul Marinos.
Wie stehen Sie zum Thema Rassismus?
Ist ein kompliziertes Thema. Es wird oft übertrieben. Es gibt sehr viele Missverständnisse. Man kann auch nicht jede, sag mal, Unhöflichkeit oder ungerechte Behandlung gegenüber Fremden immer mit Rassismus gleichstellen. Es ist, wie gesagt, sehr komplexes Thema und man soll auch vorsichtig sein, wenn man über Rassismus spricht. Genauso können andere Menschen sagen, die hier Einheimische sind, die fühlen sich beleidigt.
Was kann man dann gegen Rassismus tun?
Wenn es tatsächlich um Rassismus handelt, ich würde eher sprechen von, sag mal, Rechtsextremismus, Narzissmus. Wenn man solche Vorkommnisse hat, da kann man dagegen auch vorgehen. Ein Rezept gegen echten Rassismus gibt es nicht. Rassismus und Diskriminierung oder oft zusammen, hängt zusammen mit Rechtsextremismus. Das Ganze ist auch schwierig zu unterscheiden. Wenn man über andere Nationalitäten spricht, wenn man über Religionen spricht, wenn man über andere Staaten spricht, zum Beispiel Israel. Wenn jemand sagt, Israel hat das und das gemacht, ist unbedingt Rassist oder ist eine halbwegs Kritik, die man, oder Lob, den man aussprechen darf. Also Rassismus muss bekämpft werden, die Menschen müssen immer geschützt sein, die Behörden müssen ein System entwickeln, wo, wenn in ihren Kreisen solche Leute gibt, dass sie entsprechend zu ersetzen oder zu aufzuklären oder alles tun, um solche Sachen Einhalt zu gebieten. Es kann nicht sein, dass wenn ein Europäer irgendwo hingeht, wird anders behandelt, als ob einer aus nicht-europäischer Zugehörigkeit dahin geht. So berichten viele Leute. Und die Beamten haben geschworen, alle Menschen nach dem Gesetz zu behandeln und nicht nach der Herkunft, nach seiner Hautfarbe. Und wichtig ist die Schule. Ich weiß mehr als ich, wie die Schule vor sich geht. Wie sie Geschichte lernen. Ob sie die Geschichte lernt, was ist früher passiert, was passiert heute in Afrika, was passiert in Asien, was passiert in unseren östlichen europäischen Nachbarn. Einfach zu sagen, das ist Rassismus, ich bin dagegen, gut, ich bin auch dagegen. Ja?
Ist Ihnen schon mal Rassismus begegnet?
Ja, natürlich. Ich bin hier 55 Jahre. Natürlich, obwohl ich das nicht sagte, das ist Rassismus. Vielleicht derjenige, der mich so behandelt hat, meint, er macht das richtig. Und er hat das nicht absichtlich gemacht. Aber ich habe Rassismus erlebt, wo 100%ig das war. Also so lieber zurück. Ja? Und natürlich waren manche Beamte, die uns sagten, was willst du denn hier?
Wow, ein großes Dankeschön an Delovan Osman, Sarah Farah, Miranda Brojan, Christina Kelbach und Rajan Babic, die so viel Zeit in dieses Thema investiert haben. Ich denke, es hat einige interessante Ansichten dargestellt.
Kennst du den reichsten Menschen der Welt, Bill Gates?
Ja, klar kenne ich den. Ich will später auch mal so viel Geld haben und mir alles kaufen können, was mein Herz begehrt.
Gerade Geld haben oder nicht haben, schürt häufig ein Gefühl von Ungerechtigkeit oder Ungleichheit. In jeder Gesellschaft gibt es sehr reiche und sehr arme Menschen. Aus diesem Grund haben wir unsere Reporter Julian Egels, Ole Philipsen, Nina Wesemann und Malz Keutker losgeschickt, Stimmen dazu aus Münsters Bevölkerung zu sammeln.
Also arm ist einer, wenn kein Geld ist, klar, sagt ja schon der Begriff arm. Und reich ist man, wenn man zum Beispiel wie Dagobert Duck aus dem Comic sehr viel Geld hat, vielleicht schon Geldspeicher voll Geld hat.
Also reich ist jemand, wenn er gesund ist. Und arm ist er, wenn jemand krank ist und ja, nicht jeden Tag genießen kann, wenn er Schmerzen hat jeden Tag.
Also ich denke, man ist arm, wenn man kein Geld mehr hat für Essen, nicht mehr Geld hat für eine Unterkunft. Und reich, finde ich, ist man, wenn man sich zu Hause leisten kann, sich Essen leisten kann, sich vernünftige Kleidung leisten kann.
Reich ist er, wenn er sehr viel mehr hat, als er braucht. Und arm ist, wenn er weniger hat, als er für sein tägliches Leben braucht.
Unseren Reportern kam zu Ohren, dass es in Deutschland nur wenig Armut gäbe.
und dass in diesem Land eigentlich keiner hungern müsste. Das sagte auch Rosemarie Friedrichs von Country Classics, ein Bekleidungsgeschäft auf dem Prinzipalmarkt.
Reich ist der, der sich alles erlauben kann, und arm ist der, der sich nichts erlauben kann. Wenn ich an einem Armen vorbeilaufe, weiß ich ja gar nicht, ist er wirklich arm oder tut er nur so. Manchmal gebe ich was und manchmal nicht.
Finden Sie, dass die Welt ungerecht ist?
Ja, auf jeden Fall finde ich, dass alles ungerecht verteilt ist. Aber die Lösung dafür habe ich leider auch nicht.
Reichtum sollte sich nicht nur auf Geld beschränken, sondern auch auf die Liebe und die Familie, findet Nico Osthus. Ihm gehört auch das Juweliergeschäft J.C. Osthus.
Wie definieren Sie mir den Begriff reich und arm?
Also das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Arm definiere ich so, dass Menschen nicht genügend zu essen haben, kein Dach über den Kopf haben und ihre finanzielle Situation ihnen nicht erlaubt, also einer geregelten Tätigkeit nachzugehen. Reich können ganz viele Menschen sein, weil reich muss nicht unbedingt finanzieller Reichtum sein. Reich sind auch glückliche Menschen, Menschen, die Zuwendung erhalten, positive Zuwendung erhalten, Menschen, die geliebt werden oder die lieben. Also auch das wäre reich. Reich im Finanziellen ist auch ein sehr relativer Begriff. Im Grunde genommen, wenn man gut versorgt ist, ist man auch schon reich.
Armen vorbeiläuft.
Das ist ganz, ganz schwierig. Das ist für mich eine sehr schwierige Frage zu beantworten, weil ich die einzelnen Hintergründe nicht kenne. Also ich muss ein bisschen ausholen. Ich kann zum Beispiel sagen zu den Menschen, die hier auf der Straße sitzen, die sind organisiert, die kommen vielfach aus Rumänien, aus Bulgarien. Die werden morgens mit einem VW Bulli hier nach Münster gebracht und werden hier ausgesetzt. Das, was die tagsüber sammeln, wird denen wieder abgenommen. Und sie erledigen dafür Dienste für eine Organisation und arbeiten im Grunde genommen irgendwelche Schulden, die sie zu Hause gemacht haben, arbeiten sie dadurch ab. Das sind arme Menschen, aber wenn ich ihnen Geld gebe, ist dieses Geld nicht für diesen Menschen, sondern im Grunde genommen für jemand anders. Es ist also für mich sehr, sehr schwierig. Ich gehe an diesen Menschen vorbei, ich denke im Grunde genommen an ihr Schicksal, aber ich kann ihnen so jetzt in diesem Moment nicht helfen. Ich fühle mich dadurch eigentlich immer in einer sehr beklemmenden Lage. Ich grüße diese Menschen sehr freundlich, ich gebe ihnen allerdings kein Geld.
Endlich, in 2 Tagen habe ich Geburtstag und werde 14 Jahre alt.
Die 2 Tage solltest du aber noch ordentlich ausnutzen. Ab 14 ist man strafmündig und kann unter Umständen sogar ins Gefängnis kommen.
Echt? Wusste ich gar nicht. Vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht, dass uns Mona Baumgart, Shari Tschufen, Laura Hessing, Alina Ismaili und Zeftir Miminti genau über dieses Thema informieren wollen.
Das ist mir eigentlich relativ egal, weil ich damit noch keine Erfahrung habe.
Ich finde, die Strafmündigkeit ab 14 sollte sein, weil ab 14 weiß man schon, was man tut. Ab 12 ist noch zu wenig, 16 ist schon zu viel. Also ab 14 passt perfekt.
Ja, ich meine, wenn jemand Mist baut und straffällig wird, muss er dafür auch zur Verantwortung gezogen werden.
Das halte ich für ein ganz schwieriges Thema, weil das ein Alter ist, wo die Jugendlichen schon in der Entwicklung, denke ich, sehr, sehr unterschiedlich weit sind. Und das, denke ich, hat dann auch ganz viel mit dem Elternhaus und der Erziehung zu Hause zu tun.
Für weitere Informationen konnten unsere Schulreporter ein Interview mit Herrn Tecklenburg vom Landgericht Münster führen. Aber hören Sie selbst.
Was halten Sie von der Strafmündigkeit ab 14?
Die Strafmündigkeit an sich finde ich sehr sinnvoll, denn man soll ja nur dann bestraft werden, wenn man wirklich auch verantwortlich ist für das, was man falsch gemacht hat.
Sind die meisten schon vor 14 Jahren aufgefallen?
Ich kenne keine statistischen Zahlen, aber ich sag mal so, diejenigen Personen, die mit dem Alter von 14 Jahren, mit Vollendung des 14. Lebensjahres strafrechtlich in Erscheinung treten, die haben meistens auch eine schlechte Sozialisation erfahren. Das heißt, dass diese Personen, diese Jugendlichen, in ihrem bisherigen Leben sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, in der Familie oder in sonstigen Bereichen. Und meistens hat das eben auch zur Konsequenz, dass sie bereits schon vor Vollendung des 14. Lebensjahres sich falsch verhalten haben, also Straftaten begangen haben, nur aufgrund der Strafmündigkeit ab 14 eben noch nicht im strafrechtlichen Sinne, im juristischen Sinne bestraft werden konnten.
Ab welchem Alter sollte man Ihrer Meinung nach strafmündig sein?
Da ich ja Richter bin und es Gewaltenteilung gibt, sprich andere Personen, die Gesetze machen und diese Sachen entscheiden, ist das nicht meine Entscheidung. Aber ich habe natürlich auch eine persönliche Meinung dazu. Ich finde die Strafmündigkeit ab 14 eigentlich sehr gut. Nach meiner Erfahrung aus der Praxis als Richter, als Vorsitzender des Jugendschöffengerichtes, ist das eine gute Lösung. Grundsätzlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man wirklich ab Vollendung des 14. Lebensjahres eine gewisse Reife hat und deshalb auch für die Dinge gerade stehen muss, die man falsch gemacht hat. Besonders gut ist es ja, dass diese Strafmündigkeit ja auch bedingt ist. Es gibt eine Regelung, § 3 JGG, wonach man immer noch dann im Einzelfall prüfen muss, ob diese Person tatsächlich auch diese Verantwortlichkeit hat und verantwortlich ist für sein Fehlverhalten. Es kann also durchaus auch vorkommen, dass jemand älter ist als 14, aber für bestimmte objektive Straftaten dann doch nicht bestraft werden kann.
Ist es in Deutschland und in anderen Ländern gleich geregelt?
Ich bin ja Richter in Deutschland, deshalb kenne ich mich mit dem deutschen Recht einigermaßen aus. In anderen Ländern weiß ich jetzt nicht spezifisch, wie das geregelt ist, aber ich bin mir sicher, dass das unterschiedlich geregelt ist. Es mag überhaupt keine Strafmündigkeitsgrenzen geben, vielleicht Länder, wo tatsächlich auch vom Kleinkindalter an schon Strafbarkeit angenommen wird oder Strafmündigkeit. Auch in Deutschland selber, ich habe es gerade schon einmal erwähnt, war das nicht immer so, dass die Strafmündigkeit mit der Vollendung des 14. Lebensjahres eintritt. Es gab ja auch schon mal Phasen, die liegen weit zurück. Da war das noch in jüngerem Alter angesiedelt, mit Vollendung des 12. Lebensjahres. Es gab auch in dem Sinne kein spezielles Jugendstrafrecht schon immer, sondern damals gab es auch Zeiten, wo auch junge Straftäter identisch zu erwachsenen Straftätern bestraft worden sind, also entsprechend hart und in entsprechend jungem Alter. Unterm Strich, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Regelungen und die Regelungen, die hier in Deutschland existieren, halte ich für sehr gut.
Ein sehr interessantes Interview. Allerdings glaube ich, dass dieses Thema noch einige Zeit sehr kontrovers diskutiert werden wird. Für den Bürgerfunk von Antenne Münster war dies eine Sendung der Klasse 8a der Geschwister-Scholl-Realschule Kinderhaus zum Thema Ungerechtigkeit.
Als Reporter an diesem Projekt teilgenommen haben
Nina Besemann,
Amir Al-Khatib,
Lina Arnhold,
Shan Arulananta,
Mona Baumgart,
Rajan Babic,
Miranda Brojan,
Dilara Neufeld,
Sajid Bhatti,
Nicole Bruchhäuser,
Julian Egels,
Sarah Farah,
Jessica Segula,
Ali Ikinci,
Anja Gottschalk,
Miles Koitka,
Laura Hessing,
Alina Ismaili,
Dario Lovrinovic,
Christina Kellbach,
Lovan Osman,
Emilia Lasmainski,
Ole Philipsen,
Miriam Laubersheimer,
Shari Schufen,
Kaber Pura,
Sevdiye Mehmeti.
Durch die einstündige Sendung begleiteten sie als Moderatoren
Selin Okumus und
Nicolas Labno.